Ich begrüße Sie herzlich zu den Top-News aus der medizinischen Forschung. Gleichzeitig ersuche ich Sie um Ihr Einverständnis, dass ich die Moderation aus dem Sitzen mache. Der Grund liegt in meinen Rückenschmerzen, die durch eine Vertebrostenose hervorgerufen werden und die sehr lästig sein können. Gott sei Dank hat man jetzt die Ursache gefunden und ich werde demnächst auf dem Schlachttisch landen und Sie werden mich dann wieder fit begrüßen können. Aber gehen wir zurück zu den Top News. Die Veranstaltung wird von der Gesellschaft der Ärzte in Hybridform angeboten, das heißt entweder durch direkte Anwesenheit oder via online. Laut Statuten der Gesellschaft der Ärzte besteht eine ihrer Hauptaufgaben in der Fortbildung und Präsentation neuester medizinischer Forschungsergebnisse. Aus diesem Grund wurde die Serie Top News aus der medizinischen Forschung ins Leben gerufen. Heute wird Professor Kühle seine kürzlich im European Heart Journal publizierte Arbeit über das Vienna Prediction Model vorstellen. Den genauen Titel werden Sie noch sehen. Dieser Arbeit sind Studien vorausgegangen, die 2004 von Kürle und Eichinger im New England Journal of Medicine publiziert wurden und die ebenfalls unter den Top News bereits vorgestellt wurden. Ich gratuliere den Autoren sehr herzlich zu ihrer in renommierten Zeitschriften publizierten wissenschaftlichen Leistung, die außerdem von großer klinischer Relevanz ist. Und nun bitte ich Professor Kühle aufs Podium. Bitte.
Sehr geehrter Herr Professor Schwarzmeier, lieber Josef, vielen Dank für diese netten Worte. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und möchte Ihnen in den nächsten 30 Minuten das Vienna Prediction Model vorstellen. Das ist ein Vorhersagemodell zur Erfassung des Risikos der rezidivierenden Venenthrombose. Ein Modell, das jetzt sozusagen in der Endausbaustufe ist, aber es hat ungefähr 30 Jahre gedauert vom Beginn dieser Studien bis zur letztendlichen Publikation des fertigen Modells und das möchte ich Ihnen dann am Schluss meines Vortrages zeigen. Das Modell zielt darauf ab, Patienten mit einem niedrigen Rezidivrisiko der venösen Thromboembolie zu identifizieren, die dann womöglich nicht eine langdauernde Antikoagulantientherapie benötigen. Aber zuerst vielleicht etwas zum Hintergrund. Die venöse Thromboembolie, und hier spreche ich in erster Linie von der tiefen Venenthrombose in den Beinen oder von der Lungenembolie, ist eine häufige Erkrankung. Die Inzidenz liegt bei 1 bis 2 Personen pro 1.000 pro Jahr und steigt mit dem Alter an. Bei Patienten über 80 Jahre hat sich diese Inzidenz deutlich erhöht auf etwa 1 in 100. Die venöse Thromboembolie ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Etwa ein Drittel der Patienten präsentieren sich mit einer Lungenembolie und Sie wissen, das ist potenziell tödlich. Und die Venenthrombose ist eine chronische Erkrankung, das heißt, sie hat das Potenzial, wieder aufzutreten. Und daher ist es von entscheidender Bedeutung, diese Patienten vor dem Rezidiv zu schützen. Das Rezidivrisiko ist am höchsten in den ersten Wochen und Monaten nach dem Ereignis. Und in dieser Zeit ist eine Antikoagulantientherapie unbedingt erforderlich. Diese kann aus einem niedermolekularen Heparin, gefolgt von einem direkten oralen Antikoagulans, bestehen. Es gibt die Möglichkeit, diese Patienten nur mit einem direkten oralen Antikoagulans zu behandeln oder es ist auch noch immer möglich, sie mit einem niedermolekularen Heparin, gefolgt von einem Vitamin-K-Antagonisten, zu behandeln. Das wird aber nur mehr in sehr, sehr wenigen Fällen durchgeführt. Über die Thrombolyse und das Einsetzen eines CAVA-Filters werde ich hier nicht sprechen. Das sind die ersten 1-2 Wochen und dann ist es erforderlich, diese Patienten noch mindestens 3 bis 6 Wochen drei bis sechs Monate zu behandeln. Und hier bieten sich die direkten oralen Antikoagulantien oder die Vitamin-K-Antagonisten an. Also über 90% der Patienten werden derzeit mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt. Und dann kommen wir schließlich nach drei bis sechs Monaten zu jenem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wird, wird die Therapie beendet oder wird sie ohne Ablaufdatum sozusagen weitergeführt. Und das ist eine entscheidende Situation für den Patienten natürlich, aber auch für den Behandler. Und hier besteht nach wie vor Ungewissheit. Welche Patienten bedürfen wirklich einer langdauernden Therapie und sind sozusagen dem Risiko der Antikoagulation über Jahre ausgesetzt, abgesehen von den Unannehmlichkeiten der Therapie? Oder bei welchen Patienten kann man es wagen, diese Therapie zu beenden und sie dem Thromboserisiko wieder auszusetzen? Zu dieser sekundären Thromboseprophylaxe kommen die direkten oralen Antikoagulantien wiederum in Frage. Mittlerweile geht der Trend dahingehend, dass man sie mit einer niedrigeren Dosis behandelt und Vitamin-K-Antagonisten sind nur für eine spezielle Untergruppe dieser Patienten indiziert, vor allem jene, die ein Phospholipid-Antikörpersyndrom haben. Es ergibt sich somit die Frage, ist das Blutungsrisiko höher als das Thromboserisiko oder umgekehrt das Thromboserisiko höher als das Blutungsrisiko, um letztendlich diese Entscheidung treffen zu können. Wir wissen relativ gut, wo das Blutungsrisiko der langdauernden Antikoagulantientherapie liegt, nämlich bei etwa 1,1% pro Jahr. Und wir wissen auch, dass die Letalität bei ungefähr 10% liegt. Also das ist in großen Studien eigentlich untersucht. Weniger wissen wir über das Rezidivrisiko. Wir wissen, dass etwa 4-5% der Patienten am Rezidiv versterben. Wir wissen aber auch, dass das Rezidivrisiko sehr variabel ist und von Patient zu Patient, von Patientin zu Patientin sehr unterschiedlich sein kann. Ist die Thrombose im Rahmen einer zeitlich begrenzten Risikosituation aufgetreten, wie zum Beispiel einer Operation, Bettlägerigkeit, einer Verletzung an den unteren Extremitäten, Schwangerschaft, Entbindung, dann wissen wir, dass das Rezidivrisiko niedrig ist und nach 3-6 Monaten ist das Blutungsrisiko der Therapie bereits höher als das Rezidivrisiko ohne Therapie. Und bei diesen Patienten wird die Therapie in der Regel nach 3-6 Monaten beendet. Patienten, die einen persistierenden Risikofaktor haben, einen erworbenen persistierenden Risikofaktor, wie zum Beispiel eine Tumorerkrankung, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder eine chronische Autoimmunerkrankung, bei denen bleibt das Risiko hoch. Und diese Patienten bedürfen in der Regel einer längerfristigen Therapie, bis sich eben Kontraindikationen gegen die Antikoagulation ergeben oder nicht. Und nun kommen wir zu der Gruppe, die keinen Risikofaktor haben, wo die Thrombose spontan, im englischen Sprachraum würde man sagen, unprovoked, aufgetreten ist, also aus heiterem Himmel. Und hier wissen wir nicht wirklich, wie hoch das Rezidivrisiko ist. Wir wissen, wie das Rezidivrisiko für die gesamte Gruppe ist, aber wir wissen nicht, ob es in dieser gesamten Gruppe vielleicht Patienten oder Patientinnen gibt, die ein niedrigeres Rezidivrisiko haben und womöglich nicht von einer dauerhaften Antikoagulation profitieren, die, wie ich Ihnen noch zeigen werde, von den Leitlinien ja empfohlen wird. Das ist eine Studie, die wir vor vielen Jahren eigentlich publiziert haben. Hier sehen Sie das Rezidivrisiko von Patienten mit einer spontanen Venenthrombose in den Beinen oder Lungenembolie, die für einige Monate mit Antikoagulantien behandelt wurden und die dann abgesetzt wurden und über die Zeit verfolgt wurden. Und Sie sehen, dass nach 5 Jahren das Rezidivrisiko schon bei etwa 20-30% liegt, also jeder Dritte, und dann noch weiter über die Jahre ansteigt. Wenn man sich diese Kurve anschaut, ist man verleitet zu sagen, ja, diese Patienten brauchen alle eine langdauernde Therapie, weil sie ein hohes Rezidivrisiko haben. Aber ich mache darauf aufmerksam, dass 70% dieser Patienten nach 5 Jahren keine Rezidivthrombose bekommen haben und daher eigentlich unnötig über diese Zeit behandelt wurden. Und es wäre sinnvoll, diese Patienten zu identifizieren, die eben nicht von einer langdauernden Therapie profitieren würden. Wenn man sich nicht wirklich sicher ist, verlässt man sich meistens auf die Leitlinien, und das ist eine von zahlreichen Leitlinien, die es zu diesem Thema gibt. Das ist eine Leitlinie der amerikanischen Hämatologischen Gesellschaft. Hier steht Recommendation, aber Sie werden bald sehen, dass diese Recommendation eigentlich nur eine Suggestion ist, also eigentlich nur eine Empfehlung. Und diese Gesellschaft empfiehlt eben, dass Patienten mit einer spontanen Venenthrombose der Beine oder einer Lungenembolie eine Dauertherapie erhalten sollen. Und alle anderen Leitlinien empfehlen das Gleiche. Allerdings, die Sicherheit ist sehr gering, und es wird noch dazu angemerkt, dass Patienten, die ein erhöhtes Blutungsrisiko haben, nicht mit einer langdauernden Therapie behandelt werden sollen. Also es gibt hier doch auch bei den Leitlinienverfassern sehr große Unsicherheit. Wir haben vor schon seit 15 Jahren dieses Vienna Prediction Model zum ersten Mal publiziert. Und ich möchte Ihnen sozusagen die Vorarbeit zum jetzt modifizierten Vienna Prediction Model zeigen. Dieses Vienna Prediction Model basiert auf 3 Risikofaktoren. Wir haben sehr viele Risikofaktoren seinerzeit angeschaut und haben diese 3 Risikofaktoren als sinnvoll erachtet, weil sie leicht feststellbar sind und auch im niedergelassenen Bereich angewendet werden können. Ein Risikofaktor zum Beispiel, der ein sehr starker Risikofaktor ist, wie die Faktor-8-Aktivität, das haben wir nicht in dieses Modell eingeschlossen, weil es ja nicht sinnvoll ist, einen Risikofaktor einzuschließen, der nur in Speziallabors bestimmt werden kann. Also letztendlich besteht dieses Vienna Prediction Model aus dem Geschlecht, der Lokalisation der Thrombose und dem D-Dimer-Wert, einen Marker der Hyperkoagulabilität. Warum diese Risikofaktoren? Wir haben gezeigt, dass Männer ein wesentlich höheres Rezidivrisiko haben als Frauen. Das wurde dann in vielen, vielen anderen Studien bestätigt. Der Grund für diesen Unterschied ist nach wie vor unbekannt. Patienten mit einer proximalen Venenthrombose, das ist hier die blaue Kurve, und Patienten mit einer Lungenembolie, die grüne Kurve, haben ein deutlich erhöhtes Rezidivrisiko als Patienten mit einer distalen Thrombose, also einer tiefen Unterschenkelvenenthrombose. Und Patienten mit einem hohen D-Dimer, 3 Wochen nach Absetzen der Antikoagulation, also dieses D-Dimer wird nicht unter der Blutverdünnung bestimmt. Also jene Patienten, die ein hohes D-Dimer haben, haben ein deutlich höheres Risiko als jene, die ein niedriges D-Dimer haben. Und so schaut oder so hat dieses Modell ausgeschaut. Man kann es jetzt nicht mehr zugreifen. Sie sehen hier einen männlichen Patienten mit einer Lungenembolie und einem hohen D-Dimer-Wert, der ein hohes Rezidivrisiko hat, nach 12 Monaten 7% und nach 5 Jahren fast 25%. Und im Vergleich dazu eine weibliche Patientin mit einer distalen Thrombose und einem niedrigen D-Dimer-Wert, die ein wesentlich niedrigeres individuelles Rezidivrisiko hat. Nun, eine einzige Studie ist leider nicht ausreichend, um dieses Vienna Prediction Model oder überhaupt ein Vorhersagemodell in den klinischen Alltag zu bringen. Es wird verlangt, dass es eine Managementstudie gibt, eine Validierungsstudie. Und vor etwa 15 Jahren haben wir uns aufgerafft, auch diese Studie durchzuführen. Und das ist eben jene Studie, die vor kurzem publiziert wurde und die vor allem auf die Niedrigrisikopatienten ausgerichtet ist. Ich darf mich hier sehr herzlich einmal bei meinem Team bedanken oder bei meinem ehemaligen Team, die Frau Professor Eichinger, die mit mir seit 30 Jahren an dieser Studie arbeitet, die Frau Dr. Eicher, die ebenfalls schon seit vielen Jahren mit dieser Studie zu tun hat, die Kollegen aus Graz von der angiologischen Abteilung in Graz, die Frau Professor Brotmann, der Herr Dozent Gari und der Herr Dr. Gressenberger, die uns sehr geholfen haben, indem sie sehr viele Patienten in diese Studie eingebracht haben. Und dann, last not least, Frau Schinkowitz und vor allem Herr Professor Heinze, die sich mit der Statistik beschäftigt haben. Herr Professor Heinze ist ein renommierter Experte der Vorhersagemodelle und hat uns über viele, viele Jahre begleitet. Und ohne ihn wäre diese Studie sicher nicht zustande gekommen. Diese Studie ist eine prospektive Kohortenstudie und die Rekrutierung hat fast 10 Jahre lang gedauert. Also Hartnäckigkeit kann man uns nicht, also mangelnde Hartnäckigkeit kann man uns nicht vorwerfen. Und hier sehen Sie den Patientenfluss dieser Studie. Wir haben initial 818 Patienten mit einer tiefen Venenthrombose der Beine und oder einer Lungenembolie in diese Studie aufgenommen. Wir haben nach etwa 3 bis 6 Monaten die Antikoagulation beendet und dann ohne Antikoagulation das Vienna Prediction Model berechnet, eben Geschlecht, Lokalisation der Thrombose und Dedimerwert. Zu dem Zeitpunkt waren noch 803 Patienten in der Studie, 8 haben ihr Einverständnis vorher zurückgezogen und 7 Patienten hatten schon innerhalb dieser 3 Wochen eine Rezidivthrombose. Auf die Patienten werde ich dann noch speziell eingehen. Jene Patienten, bei denen das Vienna Prediction Model ein hohes Rezidivrisiko vorausgesagt hat, das war nicht unsere Zielgruppe, das war ein Drittel der Patienten, die haben wir in den niedergelassenen Bereich zurückverwiesen mit der Auflage, dass man diese Patienten womöglich dauerhaft mit Antikoagulantien behandelt aufgrund des hohen vorhergesagten Rezidivrisikos. Wir haben diese Patienten dann außerhalb dieser Studie verfolgt und ich zeige Ihnen hier das Ergebnis dieser Patienten. Das sind jene Patienten, die dann trotz unseres Rates Antikoagulantien einzunehmen, die sie nicht genommen haben. Und Sie sehen, dass etwa 20 oder knapp 20% dieser Patienten ein Rezidiv erlitten haben. Die meisten Patienten wurden antikoaguliert, 250, und nur bei 5 dieser Patienten sind klinisch relevante, aber keine schweren Blutungen aufgetreten und keiner dieser Patienten ist an der Blutung verstorben. Also bei diesen Hochrisikopatienten scheint es doch so zu sein, dass die von einer langdauernden Antikoagulation profitieren würden. Aber zurück zu unseren Studienpatienten. Das waren letztendlich 520, also 2/3 der ursprünglichen Gruppe. Und diese Patienten wurden, ohne dass sie antikoaguliert wurden, 2 Jahre lang prospektiv verfolgt. Nur wenige Patienten haben die Studie verlassen in dieser Zeit. Das sind die Patientencharakteristika. Diese Patienten waren im Median 52 Jahre alt. Es waren etwas mehr Männer als Frauen. Und nur sehr wenige Patienten oder Patientinnen hatten eine distale Thrombose. Der große überwiegende Anteil hatte eine proximale Venenthrombose oder eine Lungenembolie. Und entsprechend der Ära sind die meisten Patienten mit einem direkten oralen Antikoagulans behandelt worden. Beim ursprünglichen Modell waren das die Vitamin-K-Antagonisten, weil dieses Modell war ja viel früher, zu einer Zeit, wo es die direkten oralen Antikoagulantien noch nicht gegeben hat. Und das ist eigentlich das zentrale Ergebnis dieser Studie. Sie sehen hier das Rezidivrisiko dieser Patientengruppe. Also das sind alles Patienten mit einem vorhergesagten niedrigen Rezidivrisiko. Und diese Patienten hatten ein Rezidivrisiko von knapp über 5% nach 12 Monaten und von etwa 11% nach 2 Jahren. Das ist das, was wir konkret gesehen haben, und ist das, was hier in Rot ist, ist das die Vorhersage des Modells. Also nach einem Jahr war die Vorhersage ziemlich genau dort, wo auch die beobachtete Rezidivrate war. Nach 2 Jahren war das nicht mehr ganz so der Fall. Sie sehen hier eine kleine Diskrepanz zwischen dem vorhergesagten Risiko und dem tatsächlichen Risiko. Also das Modell unterschätzt oder hat zu diesem Zeitpunkt das Rezidivrisiko unterschätzt, und aus diesem Grund wurde eine Rekalibration durchgeführt. Das ist ein übliches Verfahren bei Validierungsstudien, um das Modell zu schärfen und auch es für den 2-Jahre-Bereich praktikabel zu machen. Und hier sehen Sie das Ergebnis des rekalibrierten Modells für verschiedene Patientengruppen entsprechend ihres D-Dimer-Wertes. Wenn ich Sie hier langsam durch dieses Tür oder durch diese Folie führen darf, Sie sehen hier unten im Blau, das sind die Frauen mit einer distalen Venenthrombose, und mit steigendem D-Dimer-Wert steigt das Rezidivrisiko an. Aber es ist noch immer in einem Bereich von 2-3%, also sehr nieder. Und man könnte davon ausgehen, dass sich eine Antikoagulation bei diesen Patienten, obwohl von den Leitlinien vorgeschlagen, nicht wirklich auszahlen würde. Am anderen Ende des Spektrums sind die Patienten mit der Lungenembolie und die Patienten mit der beziehungsweise die Männer mit der Lungenembolie und die Männer mit der proximalen Venenthrombose, die haben ein wesentlich höheres Risiko, aber bei D-Dimer-Werten um die 150 bis 200 ist dieses Risiko noch immer in einem Bereich, wo man möglicherweise an ein Absetzen der Antikoagulation denken könnte. Und dazwischen liegen die Männer mit der distalen Thrombose, die Frauen mit der proximalen Thrombose in Rot und die Frauen mit der Lungenembolie. Auch hier wird von den Leitlinien eine Dauertherapie empfohlen, aber auch hier ist bei niedrigem D-Dimer-Wert das Rezidivrisiko bei 3-4% pro Jahr, beziehungsweise im ersten Jahr. Und auch hier könnte man daran denken, die Antikoagulation zu beenden. Das ist das kalibrierte Vienna Prediction Model, das können Sie über diesen Link erreichen, beziehungsweise über diesen Barcode. Ich habe Ihnen hier nur einen beispielhaften Fall mitgebracht. Das ist ein Mann mit einer proximalen Venenthrombose und einem eher niedrigen D-Dimer-Wert. Sie sehen hier sein individuelles Rezidivrisiko mit einem Rezidivrisiko von etwa 6%. Nach 12 Monaten. Also ist mit diesem Modell möglich, doch individuell bei Patienten mit einem niedrigen Rezidivrisiko noch weiter zu unterscheiden zwischen ganz niedrigem Rezidivrisiko und etwas höherem Rezidivrisiko und auf diesen Zahlen dann seine Therapieentscheidung womöglich zu treffen. Zusammenfassend, das Rezidivrisiko bei Patienten mit einer ersten spontanen Venenthrombose der Beine oder einer Lungenembolie und mit einem niedrigen Rezidivrisiko vorhergesagt durch das Vienna Prediction Model ist das Rezidivrisiko wirklich nieder. Wir mussten dieses Modell rekalibrieren, weil es nach dem 2. Jahr das Rezidivrisiko unterschätzt hat. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass das rekalibrierte Modell, dass beim rekalibrierten Modell das höchste Rezidivrisiko bei Männern und mit einer Lungenembolie oder einer proximalen Venenthrombose vorliegt, während Frauen unabhängig von ihrer Thrombose-Lokalisation und auch mehr oder weniger unabhängig vom D-Dimer-Wert ein sehr niedriges Rezidivrisiko haben. Die Stärken dieser Studie liegen in unserer homogenen Studienkohorte und wir haben wirklich die Definition der spontanen Venenthrombose sehr eng gestellt. Das Modell ist leicht auch im niedergelassenen Bereich anzuwenden und wir hatten, das habe ich Ihnen gezeigt, sehr wenige Losses to Follow-up während der Beobachtungszeit. Ein Nachteil dieses Modells und auch anderer ähnlicher Modelle ist, dass die Antikoagulation beendet werden muss und dann das D-Dimer erst 3 Wochen später bestimmt wird. Und dass es da nicht nur in unserer Studie, sondern auch in anderen Studien zu sogenannten Frührezidiven kommen kann. Das war immer ein Kritikpunkt, auch von den Reviewern dieser Studie und wir haben uns das dann mehr im Detail angeschaut und einen systematischen Review gemacht über diese Frührezidive. Sie sehen, da gibt es doch eine relativ große Anzahl von Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und man muss sagen, das Risiko des Frührezidivs ist relativ gering und liegt bei knapp über 1%. Ja, wozu dient dieses Vienna Prediction Model? Es dient zu einer personalisierten Risikoevaluierung. Das heißt, man kann wirklich für den individuellen Patienten mit einer ziemlichen Sicherheit das Rezidivrisiko feststellen. Und es dient dann letztendlich, und das ist ein Bild aus dem Editorial zu unserer Arbeit, es dient letztendlich dem Patienten, der Patientin und dem Behandler zur Diskussion. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo das Thromboserisiko und das Blutungsrisiko in der gleichen Höhe sind, wo es Kontraindikationen wie zum Beispiel eine Thrombopenie gibt oder wo die Patientenpräferenz dahingehend ist, dass man Antikoagulantien will oder sie aus Lebensstilgründen nicht will. Also diese Diskussion ist ja dann nach 3 bis 6 Monaten zu führen. Und das Vienna Prediction Model sollte in dieser Situation eine Entscheidungshilfe sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Prediction Model hat eine extrem komplizierte Formel, die ich nicht wirklich hier nachvollziehen kann, aber das ist alles in diesem Link, über den man dieses Modell zugreifen kann, sozusagen inkludiert und letztendlich war es das Ziel, eine sehr einfache, auch für den Patienten verständliche Aussage zu treffen und das ist eben möglich, indem man sich über diesen Link diese Kurven ausdrucken lässt und dann sieht man relativ genau, wo man persönlich liegt. Ja.
Mich hat beeindruckt, wie du geschrieben hast, das D-Dimer ist ein wesentlicher Faktor, glaube ich, in diesem. Und kann man das nicht als alleinigen Riskfaktor nehmen?
Nein, das ist versucht worden und wir haben auch seinerzeit eine Studie gehabt, wo wir nur das D-Dimer untersucht haben. Aber damit ist eine wirkliche Unterscheidung, vor allem auch im Niedrigrisikobereich, alleine nicht möglich. Die wirklich noch stärkeren Risikofaktoren sind vor allem das Geschlecht, aber auch die Lokalisation der Thrombose und das D-Dimer ist letztendlich von diesen 3 Risikofaktoren, die wir in diesem Modell haben, der schwächste Risikofaktor.
Dann noch eine andere Frage. Spielt das Clopidogrel auch eine Rolle in der Antikoagulation, in was ihr verwendet?
Nein, das Clopidogrel spielt im venösen Bereich keine Rolle. Das Clopidogrel spielt in der arteriellen Situation, Herzinfarkt, Schlaganfall eine Rolle, aber nicht bei der Venenthrombose.
Dann danke ich dir nochmals ganz herzlich für diese großartige Darstellung.
Ich danke für die Einladung.